Wer mit Christus verbunden ist, bleibt voller Zuversicht oder aus dem entspringt eine Quelle ewigen Lebens oder findet Gehör oder ist relevant für die Gesellschaft. Und was haben wir gemerkt? Das könnte noch so ein teurer Bass sein. Das kann so ein guter Bassist sein. Das kann alles kann perfekt sein. Wenn die Verbindung gekappt ist, dann ist es für nichts. Und die Frage, die ich sicher an uns am Ende der Predigt nochmal stelle, ist, ist deine Leitung, bist du online mit Gott oder gibt's da auch so den ein oder anderen Wackelkontakt, mit dem man doch so im Leben ganz gut schon sich arrangiert hat? Wer mit Christus verbunden ist, bleibt voller Zuversicht. Wir sind in der im ersten Johannesbrief und haben da uns heute das zweite Kapitel einige Verse vorgenommen. Und Johannes ist ja der Apostel, der von sich selber schreibt im Johannesevangelium. Er ist der Jünger, den Jesus liebt. Interessanterweise, Johannes schreibt im Neuen Testament 5 Bücher. Das ist einmal das Evangelium nach Johannes, dann gibt's den ersten Johannesbrief, zweiter Johannesbrief, dritter Johannesbrief und die Offenbarung. Alles vom gleichen Autor, aber keines dieser Bücher ist in so einer vertrauten, in so einer intimen Anrede zu seinen Menschen, an denen der Brief adressiert ist, wie dieser, weil er eigentlich immer wieder davon schreibt, ich schreibe euch meine Kinder, ihr Lieben. Also da ist eine sehr vertraute Herzensnähe da. Es sind ihm Menschen, die ihm nicht egal sind, an die er es schreibt. Und er wird als der überhaupt vertrauteste Brief im Neuen Testament benannt. Und er schreibt ja da vom ersten Kapitel, was uns die Ramona so toll aufgeschlossen hat vor circa 4 Wochen, von einem Zeugnis, was wir empfangen haben und was in uns lebt, davon sollen wir weitertragen. Im nächsten Gedanken war, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis. Das ist echt ein wichtiger Aspekt, dass es gibt in der Herrlichkeit Gottes kein Graubereich. Das ist, wir haben ja bei Heaven's Gate so ein Spotlight und du hast bei so einem großen Verfolgerspot hast du die Möglichkeit, je nachdem, wie du dieses Vergrößerungsglas einstellst, die Ränder so verschwimmen zu lassen. Dann hast du Schattierung, dann ist es ganz im Zentrum, ist es ganz hell und dann je weiter wird's immer so schattiger und irgendwann ist es vom Grauen im Dunkeln. So ist es nicht bei Gott. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und dass wer seinen Bruder hasst, nicht im Licht sein kann, obwohl er vielleicht meint, dass er im Licht ist. Übersetzt auf uns, wer sagt, ja, ich bin ja Christ und so weiter, aber sowas von in Aggression oder in Unversöhnlichkeit mit einem anderen Menschen lebt, nichts davon reden kann, dass er ein Jesus gläubiger Mensch ist, das vielleicht schon, aber er lebt deswegen nicht im Licht. Und das Johannes uns aufruft, im Licht zu leben und vor allem auch, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist so eine gute Nachricht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Johannes schreibt weiter an Kinder, weil ihnen die Sünden vergeben wurde, hat letzte Woche der Ramona gepredigt. Er schreibt an Kinder, weil ihnen die Sünden vergeben wurden, um seines Namens Willens und sie den Vater erkannt haben. Man könnte das auch als so, das ist der erste Level, basic. Sündenvergebung erkennen und Gott als Vater erkennen. Das ist, was Kinder erstmal begreifen. Bei Zebras sagt man, so ein Zebra, Mutter stellt sich am Anfang vor das kleine Zebra immer seitlich hin und das Zebrafohlen prägt sich die Maserung so ein, dass es aus tausend von Zebras, die für uns alle gleich aussehen, genau weiß, welches die Mutter ist. Bei den Pinguinen ist es so, dass aus wenn ihr das schon mal gesehen habt, solche Pinguin, wie sagt man, Legionen, Kolonien, danke. Solche Pinguinkolonien und wie die Kinder und die Eltern sich immer wieder finden am Schrei. Für uns, die schreien alle gleich. Aber da ist der Bezug da. Und wenn wir Gott als Vater kennen, sind uns die Sünden vergeben. Das ist der erste Level an einem, in der Ebene, in der Beziehung mit Gott. Und das ist ein wichtiger Level. Und wenn wir diesen Level nicht haben, dann haben wir echt alles vergessen oder dann ist alles nutzlos. Nur dürfen wir bei diesem Level nicht stehen bleiben, weil da kommen dann manchmal so Argumentationen wie, ja, du, es ist alles Gnade. Ich kann machen, was ich will, alles Gnade. Ich lebe irgendwie, alles Gnade. Das heißt, erstes Level stehen geblieben. Dann schreibt Johannes an, könnt ihr in 1. Johannes 2, Vers 1. Johannes 2 ab Vers 14, 1. Johannes Kapitel 2 ab Vers 14 ungefähr nachlesen, habe ich jetzt nicht hier drin, ihr seid ja involviert. Er schreibt weiter an die Jünglinge, weil sie stark sind, Gottes Wort im Herzen tragen und weil sie in ihrem Kampf mit dem Satan gesiegt haben. Jünglinge, das sind so, ich denke an Teenager, junge Erwachsene, das sind echt Leute, die müssen sich erstmal selber finden und die haben dann die Herausforderung so im Leben. Okay, ich könnte jetzt, obwohl die Mama sagt, die Weihnachtsplätzchen tun wir nicht jetzt naschen, sondern die gibt's erst an Weihnachten, sagen, warum auch immer, auf einmal ist ein Kampf da. In mir drin, höre ich auf das, was die Mutter gesagt hat oder genieße ich's einfach? Der eine sagt, ah, alles Gnade, ich futter sie. Alles Gnade, meine Mutter liebt mich trotzdem. Oder die andere sagt, nee, ich kämpfe jetzt. Ich weiß, mein inneres Wollen würde jetzt sich in diese Kekse verlieren. Es kann alles mögliche andere sein, wo du merkst, eigentlich ist es nicht richtig, aber der erste Level wäre, es ist Gnade, ich futter die trotzdem und ich weiß, meine Mama liebt mich. Ist so, aber die Konsequenz ist, an Weihnachten gibt's keine Kekse mehr. So ist es nun mal. Die Konsequenz, mit der musst du dann leben. Also, die Jünglinge sind herausgefordert, okay, ich höre, was sie sagt und ich sehe, wie meine eigene Lust ist. Also ist es auch dran, echt mal zu kämpfen. Und dann schreibt Johannes an die Väter, weil sie Christus erkannt haben, der von Anfang an ist. Und da kommt für mich so eine Ruhe auch rein, denn zu merken, es ist nicht nur der historische Jesus von vor 2000 Jahren, der für unsere Schuld gestorben ist, sondern ich begreife, da ist ein großes Ganzes, da ist ein Heilsplan, da ist ein Heilsweg, da ist etwas, das von Anfang an von Gott her so vorgesehen war, an Möglichkeit in Beziehung mit mir zu leben. So, und wir steigen heute ein in 1. Johannes 2, ab Vers 18 bis 29, möchte ich mal diesen Textabschnitt mit euch lesen. Liebe Kinder, die letzte Stunde ist angebrochen. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und es sind schon viele solche Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende der Welt gekommen ist. Diese Leute haben unsere Gemeinden verlassen, weil sie nie wirklich zu uns gehörten. Sonst wären sie bei uns geblieben. Als sie uns verließen, wurde deutlich, dass sie nicht zu uns gehören. Aber für euch gilt das nicht, denn der Heilige Geist ist auf euch herabgekommen und ihr kennt alle die Wahrheit. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr nichts von der Wahrheit wisst, sondern weil ihr sie kennt. Euch ist klar, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Und ist nicht der ein Lügner, der behauptet, Jesus sei nicht der Christus? Wer das behauptet, ist der Antichrist, denn er verleugnet den Vater und den Sohn. Wer den Sohn verleugnet, gehört auch nicht zum Vater. Doch wer den Sohn bekennt, der gehört auch zum Vater. Doch haltet an dem fest, was ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr das tut, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und durch diese Gemeinschaft bekommen wir das ewige Leben, das er uns versprochen hat. Ich habe euch dies geschrieben, weil ihr euch vor denen schützen müsst, die euch in die Irre führen wollen. Aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch und deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt. Denn der Geist lehrt euch alles und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also in dem, was er euch gelehrt hat und lebt weiter mit Christus. Und nun, liebe Kinder, bleibt mit Christus verbunden, damit ihr voller Zuversicht seid, wenn er wiederkommt und euch nicht vor ihm schämen müsst. Da ihr wisst, dass Gott gerecht ist, erkennt ihr auch, dass alle, die sich nach dem Willen Gottes richten, seine Kinder sind. Interessanter, vielleicht sogar auch sperriger Text. Und mir sind beim ersten Durchlesen gleich mal drei Sachen so ins Auge gesprungen. Und zum einen, letzte Stunde ist angebrochen, war so ein Satz am Anfang, der mir aufgekommen ist. Dann der Antichrist oder Antichristen. Wow. Und dann noch so dieser Vers 27 im Gesamten. Aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch. Deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt. Denn der Geist lehrt euch alles. Und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Und wisst ihr, das ist jetzt eine hochspannende Sache und auch hochbrisante und hochexplosive Dinge, die hier in dem Text drin sind. Und so viele Predigten haben wir da noch gar nicht gehört drüber. Letzte Stunde angebrochen, aus dem Kontext herausgerissen, bringt extrem viel Stress. Solche Parolen über den Antichristen rausgehauen, bringt extrem viel Stress. Und was habe ich schon für Sachen von Leuten gehört, die spätestens nach dem Vers, nachdem sie über den Vers gestolpert sind, 27 gesagt haben, hör sofort auf zu predigen, der Heilige Geist sagt mir alles, ich brauche von dir nichts mehr hören. Von Gott selber, wir sind connected, hör mir auf mit der Bibel und mit dem das Wort Gottes auslegen, ich bin direkt verbunden. Hochbrisant und total krass, hier sich einzelne Dinge herauszupicken. Und was uns, und das zeigt uns, um die Bibel nicht zu missinterpretieren, braucht man vor allem, und das würde mir jetzt wahrscheinlich hier ein Theologiestudent zustimmen, Kontext. Was bedeutet das? Kontext? In welchem Zusammenhang steht der einzelne Vers? In welchem Abschnitt der Bibel steht es? Ist es ein prophetisches Wort? Ist es was Geschichtliches? Ist es ein Brief der Unterweisung? Ist es Poesie? Wo ist es einzuordnen? An wen ist es denn adressiert? Und in welchem kulturellen Hintergrund ist das geschrieben? Und so weiter. Da gibt's noch ganz viele andere Dinge. Aber das Wichtige ist, wenn euch, warum auch immer, ihr über irgendeinen Vers stolpert und denkt, was hat denn der zu bedeuten? Dann lest nicht gleich den Kommentar über den Vers und fangt an, im Internet zu recherchieren, was sagen andere über diesen Vers, sondern liest diesen Kontext. Was steht in dem Textabschnitt? Was steht denn da wirklich drin? Was steht in dem gesamten Brief drin? Wie ist es denn einzuordnen? Das habe ich euch schon tausendmal gesagt. Wäre jetzt zum Beispiel so ein Ausspruch, wo ihr sagen würdet, warum sagt der tausendmal? Das hat er uns noch nie tausendmal gesagt. Aus dem Kontext herausgegriffen wäre dieser Ausspruch, das habe ich euch tausendmal gesagt, total irreführend. Aber im Kontext, dass es einfach bedeutet, das wird immer wieder wiederholt, weil sich diesen Ausspruch tausendmal gesprochen, besser einzuordnen. Habe ich noch nie tausendmal gesagt. Merkt ihr das Beispiel? Seid ihr dabei? Sag mal deinem Nachbar, ich glaube, das wird heute spannend. In Vers 18, da könntest du es vielleicht nochmal gerade anklicken, Vers 18, da heißt es, liebe Kinder, die letzte Stunde ist angebrochen. Jetzt lese ich im Jahr 2015 zum ersten Mal den Johannesbrief und ich lese das und dann auf einmal so, die letzte Stunde ist angebrochen. Und kriegt die totale Panik. Und dann musste ich mich fragen, um Himmels Willen, hat der das denn geschrieben? Und wie kommt es sein, dass das mir bisher verborgen war und auf einmal bling, jetzt ist es wie bei, irgendwie von Michael Ende, dieser eine Film da, unendliche Geschichte, so, wo der quasi wie mit drin ist. Letzte Zeit angebrochen, möchte ich mal kurz hier erklären. Viele Verfasser des Neuen Testamentes bezeichnen, dass mit Christi Geburt und seinem ersten Kommen die Epoche der letzten Tage bzw. der letzten Stunde angebrochen sind. Das muss uns klar sein. Wenn wir in der Bibel von lesen, es ist die letzte Zeit oder in der letzten Zeit, darauf beruft sich auch Joel, sagt, in der letzten Zeit wird dann das passieren. Dann müssen wir verstehen, die letzte Zeit nach biblischem Verständnis beginnt mit der Geburt Christi. So, jetzt haben wir hier Folgendes. Ich habe hier einen Zeitmaßstab. Denken wir uns das zumindest. Jetzt sehen wir hier, also wir gehen jetzt mal heilsgeschichtlich davon aus, also wir können das ja vernachlässigen, zwischen Christi Geburt und seinem Tod sind es ungefähr 30 Jahre. Also wir können dies jetzt vernachlässigen hier. Hier meine Zeitschiene beginnt quasi hier am Kreuz. Das heißt, von der Wand bis hierher, die Wand geht ins Unendliche, ist der Anfang der Zeit. Alles, was Gott schon von Schöpfung der Erde, Volk Israel, Mose und so weiter, haben wir alles schon in den letzten Wochen mal so angeschaut gehabt. Das ist alles, sind verschiedene Zeitepochen gewesen. Und dann heißt es, hier Christus, das Kreuz, ab hier beginnt die letzte Zeit. Und jetzt ist die Bibel nur so, und das hat uns der Richard Krüger ja auch sehr deutlich gesagt, die Zeit Gottes wird ja nicht in Tage, in Monate, in Jahre gemessen, so nach dem Motto, plätschert so vor sich hin, sondern, also sie wird nicht in der Quantität gemessen, sondern heilsgeschichtlich in der Qualität. Da gibt's also da gibt's Höhepunkte und was ist da am Anfang der Zeit passiert, obwohl es quasi in der letzten Zeit war, schreibt zum Beispiel Joel, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch gießen wird. Haben wir gelesen. Dann gibt's die einen, die sagen, das ist ja vor 2000 Jahren ja schon passiert. Es ist eben nicht passiert, weil ich muss einfach sagen, es waren damals ungefähr 120 in Jerusalem, nochmal vielleicht ein paar tausend, die dann in den ersten Jahren gläubig worden sind. Der Heilige Geist ist noch nicht auf alles Fleisch gekommen und jeder hat in prophetisch geredet. Das war auch nicht vor 100 Jahren, als die Pfingstbewegung entstanden ist. So, sagen wir mal, wenn wir jetzt in der Zeitschiene irgendwo, hier sind. Sondern ich glaube, dass da noch eine weltumspannende Erweckung ausbrechen wird. Weil es heißt, in der letzten Zeit wird es geschehen, dass hier schon Vorboten passieren, kann ich mir gut vorstellen. Und das sehen wir und ist ja auch sichtbar und messbar. Und was unterscheidet maßgeblich die letzten Zeit von allen vorrangigen Zeiten? Und das ist auch ein ganz wichtiger, markanter Aspekt. Was unterscheidet maßgeblich diese letzte Zeit quasi von bisher, wo auch immer das Ende sein wird, was unterscheidet diese letzte Zeit? Es ist die Erfüllung der Verheißung, dass Gott seinen Sohn dahin gibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und das ist ein sehr markanter Punkt. Es ist sehr intensiv und sehr krass. Und wenn man sich das vorstellt, dass wir alle eigentlich zum Tode Verurteilte wären und das Urteil über uns schon gesprochen ist, und auf einmal kommt der Sohn Gottes, nimmt unseren Platz ein, lässt sich hinschlachten für uns, damit wir Leben haben, dann ist es das, was diese letzte Zeit ausmacht, dass das nämlich in Erfüllung ging, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und seitdem über den ganzen Erdball sich ausbreiten kann. Wisst ihr, und da wurde so viel falsch gemacht, weil manch einer hat meint, er baut eine Kirche Jesu Christi und hat in Kreuzzügen versucht, gottlose Menschen hinzuschlachten, und uns wundert, warum der IS das jetzt quasi auch so machen will, Andersgläubige hinschlachten. Das war niemals Gottes Idee, sondern dass wir mit einer Botschaft der Liebe, der Gnade, der Buße und vor allem der eigenen Lebensveränderung hier einen Unterschied machen. Das heißt, die Ausbreitung der rettenden Botschaft von Jesus durch die Befähigung mit dem Heiligen Geist seit Pfingsten, das ist der Beginn der letzten Zeit. Und in diese eingeordnet müssen wir diesen Vers lesen. Liebe Kinder, die letzte Stunde ist angebrochen. Die Markierung ist das Kreuz, so schreibt es Johannes. Die Markierung ist gesetzt, dass die letzte Zeit, die letzte Stunde jetzt da ist. Und dann heißt es in Vers 18b, jetzt kannst du es gerade, falls es geht, wieder zurückholen. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Und es sind schon viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende der Welt gekommen ist. Also, wenn wir jetzt sagen, dieser Meterstab ist das Ende der Zeit. Von allen vorigen Zeitaltern ist das das Ende der Zeit. Dann ist es so, dass das Ende der Zeit beginnt schon hier. Ziemlich am Anfang. Das ist schon vom Ende der Zeit, also das Anfang vom Ende, würde man sagen. Genau, Anfang vom Ende. Und in dieser Zeitspanne bewegen wir uns. Und auch wenn ihr Prophetisches hört, wenn ihr in der Bibel was lest, was von Ende der Zeit angeht, dann kann das von dieser Verheißung der Jesu, seinem Tod, Auferstehen, Pfingsten, Gründung der Kirche, bis wann auch immer das letzte Licht hier auf der Erde ausgeht, bedeuten. Und hier heißt es, dass der Antichrist kommt, und es sind schon viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende gekommen ist. Der geistliche Kampf tobt zwischen Licht und Finsternis, von dem Johannes einige Zeilen vorher schon geschrieben hat. Und wisst ihr, dass nur Johannes den Begriff Antichrist verwendet? Ich habe dann das nochmal in Bibelprogramm, Suchprogramm, habe mal Antichrist eingegeben und habe festgestellt, der Begriff Antichrist verwendet nur Johannes, und er verwendet ihn nur in seinen Briefen. Findet nicht in der Offenbarung, in keinem Evangelium steht was von einem Antichrist. Er benutzt exklusiv diesen Begriff Antichrist. Und Antichrist kann sowohl bedeuten gegen Christus, häufig als, aber, also als zwei Wörter. Gegen Christus. Aber häufig sehr personalisiert mit dem Begriff der gegen Christus. Und da gehen wilde Spekulationen herum. War Hitler der Antichrist, ist die eine Frage. Denn zu meiner Zeit war ja Gorbatschow mit seinem Mal auf der Stirn, war also prädestiniert, so der Antichrist zu sein. Regelmäßig wird irgendein Papst als Antichrist vermutet. Und als ich Antichrist auch nochmal so in die Suchdings reingegeben habe, war ich ganz überrascht. Aber es kommen auch ganz viele Assoziierungen mit dem Obama. Er ist also jetzt so quasi der aktuelle Kandidat, dem Antichristen am nächsten zu kommen. Und dann denke ich so, an solchen Spekulationen sollten wir uns nicht beteiligen. Das ist ganz wichtig. An solchen Spekulationen sollten wir uns nicht beteiligen. Es geht nicht um den gegen Christus. Das sind alles, da gibt's die Intrigengeschichten und rauf und runter. Und Leute verkaufen Bücher und Bücher sind, wenn sie eine gute Auflage sind, sehr lukrativ. Sondern es geht nicht um diesen Gegenchristus und was er machen wird, sondern um diejenigen, die gegen Christus sind. Merken wir den Unterschied? Dieser ganze Hype mit irgendwas, wer und der, aber jetzt könnte ja vielleicht der Antichrist sein. Bei den ganzen Endzeitbüchern ist es ein rumänischer Präsident, der Nicolae Carpasia und so, oder der UNO-Generalsekretär. Die haben alle schon die Chance gehabt, den Titel Antichrist zu bekommen. Um das geht es nicht, ihr lieben Geschwister. Lass uns aufwachen. In solche Spekulationen begeben wir uns nicht, sondern es geht hier drum, diejenigen, die gegen Christus sind und welchen Einfluss sie haben. Und da sollen wir wachsam sein. Und das ist hochspannend. Wenn wir da in Vers 22 weiterlesen, Vers 22, genau, und ist nicht der ein Lügner, der behauptet, Jesus sei nicht der Christus? Vers 23, wer den Sohn verleugnet, gehört auch nicht zum Vater. Doch wer den Sohn bekennt, der gehört zum Vater. Jesus ist nicht der Retter der Welt. Kann manchmal auch ziemlich unausgesprochen sein. Wenn ich nämlich über meine eigene Leistung, mein gutes Tun Anerkennung bei Gott suchen möchte, dann sag ich, Jesus ist nicht der Christus. Und wie oft gibt es auch das, dass wir das auch in unserem freikirchlichen Kontext haben, dass wir Gemeinde spielen und auch in einer Art, aber in einer Haltung, als wäre Christus nicht für uns gestorben, sondern wir durch unser gutes Tun versuchen müssten, vor Gott uns irgendwie beweisen, dass er am Ende uns doch annimmt. Das kann aber auch ganz subtil sein. Und ich habe auch davon gerade erst neulich so auch gehört, auch in freikirchlichen Strömungen, dass dann Leute so sagen, ja wisst ihr, es ist ja so, mal ganz ehrlich. Also Jesus hätte ja gar nicht am Kreuz sterben müssen. Gott in seiner Gnade kann uns doch auch so Vergebung geben und retten. Das ist übrigens das, was die Moslems auch sagen, komme ich gleich noch drauf. Aber das gibt's, das Hauskreise, nicht in unserem Kontext, aber ich habe davon gerade ganz aktuell gehört, dass Leute in Hauskreise solche Sachen streuen, da sagen, Gott ist doch so voller Liebe und Gnade, der hätte doch seinen Sohn gar nicht kreuzigen müssen. Wenn wir dieses Video sehen, ich habe das gesehen und ich dachte mir erst, hat der junge Mann das wirklich freiwillig gemacht oder hat der Vater ihn dazu gedrängt? Und gleichzeitig lesen wir von Jesus, dass er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und er hatte in seinem Kampf gesagt, also wollten würde ich es nicht tun, aber in dem Gehorsam mache ich es. Ist uns das bewusst, was für eine Tragweite dahinter ist? Es gibt aber auch diese Stammtischparolen. Ich brauche nicht, dass Jesus mein Retter ist. Ich werde für mein Leben selber gerade stehen und wenn es vor Gott persönlich sein muss, das geht meistens am zweiten oder dritten Bier noch viel besser, so was rauszuhauen. Das soll er nur mal kommen, dann sage ich dem aber Bescheid. Ich habe mein Leben immer ohne Gottes Hilfe gemacht und das mache ich auch weiter so. Recht so, jawohl. So. Merkt ihr, dass solche Dinge kommen, wo wir merken, das ist ein gegen Christus sein. Dass Christus nicht die zentrale Figur der Heilsgeschichte ist, von der ab die Zeit gemessen ist. Tatsächlich, unsere Zeitrechnung ist die Endzeitrechnung seit 2015 Jahren. Wobei ich mich jetzt mit euch nicht um das exakte Datum streiten mag. Und dann eben dieses ganz scheinbar Offensichtliche, wie es im Dschihad passiert, alles bis zum Tod bekämpfen, was den Sohn anbetet. Im Felsendom stehen an den verschiedenen Ecken, hat ja mehrere Ecken, ich glaube 8 Ecken sind's, den der Felsendom in Jerusalem hat. Das ist ja dieser Dom, der Felsen, von dem aus scheinbar Mohammed in den Himmel aufgefahren ist, wo aber nach unserer jüdisch-christlichen Überlieferung der Tempel gestanden hat. Und da steht im Felsendom in der Gründungsinschrift aus Sure 64, Vers 1 und 57, Vers 2 steht nämlich Folgendes. Im Namen des Barmherzigen, also Sure ist aus dem Koran, im Namen des Barmherzigen und Gnädigen Gottes, es gibt keinen Gott außer Gott allein. Er hat kein Teilhaber an der Herrschaft. Er hat die Herrschaft über die ganze Welt. Ihm sei Lob. Er macht lebendig und er lässt sterben und hat zu allem die Macht. Das, was eigentlich auch manche schon in ihren Hauskreisen, Jesus hätte seinen Sohn nicht sterben lassen müssen. Das geht auch ohne. Gott hat keinen Teilhaber. Die Bibel sagt ganz klar, Jesus ist der rechtmäßige Erbe. Er ist der Teilhaber vom Ganzen. Sure 4, Vers 171 heißt es, wortwörtlich formuliert, Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes, und sein Wort, das er der Maria entboten hat und Geist von ihm, darum glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt nicht von Gott, dass er in einem drei sei. Hört auf, so etwas zu sagen. Das ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Brutal, hä? Ist das nicht der Hammer? Johannes hat es quasi kommen sehen, von Gott gewarnt. Leute, wacht auf, seid dabei. Es geht nicht um den Antichristen, den wir irgendwo personifizieren. Es ist auch nicht Mohammed, der Antichrist, sondern wo sind Menschen, die gegen Christus sind, die und wir nehmen es vielleicht so hin. Gut, ich muss mich da nicht in Dschihad begeben. Die Leute können doch sagen, was sie wollen. Aber ist die Frage, was bleibt in meinem Herzen? Pflicht ich denen bei oder kann ich sagen, ich in meinem Herzen, ich weiß, es ist anders. Weil in Vers 24 von dem 1. Johannes 2 heißt es nämlich, doch haltet an dem fest, was ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr das tut, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Vers 26. Ich habe euch dies geschrieben, weil ihr euch vor denen schützen müsst, die euch in die Irre führen wollen. Und dann kommt ja aber dieses in Vers 27, aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch. Deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt, denn der Geist lehrt euch alles, was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also in dem, was er euch gelehrt hat und lebt weiter mit Christus. Wir beschweren uns hier in der Gesellschaft und da geht's in den sozialen Netzwerken ganz heiß her. Damit lockt auch die Pegida ihre Protestanten, hätte ich gesagt, ihre Protestleute, dass sie sagen, unser christliches Abendland, unsere christliche Identität, unsere Kultur wird hinweggenommen. Ich habe da auch schon mich so dazu hinreißen lassen, das so zu bedauern. Warum heißen die jetzt auf einmal nur noch Wintermärkte anstatt Weihnachts- oder Christkindlesmärkte? Also ganz ehrlich, jetzt ist die Eröffnung vom Nürnberger Christkindlmarkt. Also dieses Christkind, das da von der Kirche herunter irgendwo was sagt, das hat nichts mit meinem Jesus zu tun. Haben wir nicht in unserem Breitengrad uns schon selber demontiert, weil wir als Nation halt doch so sehr gottlos handeln? Erkennen die Leute, würde das jetzt wirklich so viel bringen, wenn das Weihnachtsmarkt heißt und ich kann mir sagen, jawohl, ich habe mir auf dem Weihnachtsmarkt 5 Glühwein reingepfiffen oder auf dem Nikolausmarkt, ist es dann besser? Ja, auf dem Wintermarkt? Haben wir nicht unsere eigene Identität in den Werten schon ausgehöhlt, indem wir vielleicht manchmal krumme Geschäfte machen und denken, Herr Gott ist so voller Gnade, da guckt er weg, oder das ist doch egal. Und dann wer mit wem und wie oft schon auch im Bruch oder im Ehebruch, im Unfrieden und im Streit lebt, in Neid und in Habgier, haben wir uns nicht selber schon in der Gesellschaft so ausgehöhlt, dass was jetzt passiert ist, dass es eigentlich jetzt nur noch die Verpackung beiseite geräumt wird. Jemand sagte, wieso macht ihr Gott dafür verantwortlich, dass so viel Gewalt in den Schulen ist, wenn ihr verbietet, dass die Kinder da beten dürfen? Wenn Schulgebet verboten ist, wenn die Kreuze abhängt. Ist doch krass. Erkennen die Leute, dass wir den Sohn in uns haben? Dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben? Ist unser Leben ein Leben, das angedockt ist an die Kraft Gottes, so wie dieser Bass eigentlich sein sollte und dann später gespielt hat? Oder leben wir in einem Wackelkontakt mit Gott? Und ich frage und ich mach uns Mut und eigentlich predige ich nicht euch, ich predige mir. Sorry, ihr müsst einfach nur dabei gerade sein. Schwimmen wir mit unseren Sorgen, unserem Geschwätz über andere und wie wir im Nachbarschaftsstreit sind mit der großen Masse oder unterscheiden wir uns nicht von ihnen? Und wo ist der Unterschied zu sehen in meinem Leben? Und darum ringe ich in meinem Leben und ich sage mir, Jesus, die Leute sollen doch dich sehen, wenn ich irgendwo hinkomme. Und nicht, weil die denken, oh, so eine Aura, wenn er kommt, da ist so eine Salbung, die Leute werden gleich gesund, ich komme in Tränen und möchte Buße tun. Nee, weil sie sagen, der Mann ist aufrichtig, er ist geradlinig. Das sind Dinge, die ich mir wünsche von mir. Also nicht was. Dieser Mensch lebt als jemand, der nicht perfekt ist, sondern aus der Vergebung Gottes lebt. Und in der Perspektive, dass er Christus immer ähnlicher werden will. Amen. Darum geht's in diesem Text und darum ringt der Johannes so. Also, hört auf, diese Endzeitparolen zu hören, von was jetzt alles am Ende kommt. Das hat schon hier begonnen, die Endzeit. Da kommen Dinge, die werden herausfordernd sein, die werden schlimm sein. Aber Johannes sagt hier, mit bei ihm angedockt sein. Und was bedeutet das? Sich immer wieder auch dieses Bild von dem Video vor Augen führen. Jesus hat meinen Platz eingenommen. Er hat meinen Platz eingenommen. Er hat meinen Platz eingenommen. Er hat meinen Platz eingenommen. Ich bin nicht mehr des Todes, sondern er hat sich des Todes geben lassen, dass ich leben darf. Und dann können wir in Vers 29, und jetzt bin ich hier mit auch am Ende, da ihr wisst, dass Gott gerecht ist, erkennt ihr auch, dass alle, die nach seinem Willen, nach dem Willen, dass alle, die sich nach dem Willen Gottes richten, seine Kinder sind. Und dieser Gedanke mit dem sich vom Heiligen Geist lehren lassen, ich glaube, die Diskussion werden wir nie führen müssen. Dass jemand sagt, ich verweigere das Wort Gottes, die Bibel und auch was ihr sagt, weil ich bin mit Heiliger Geist direkt verbunden. Der Kontext gibt's nicht her, sondern der Kontext sagt, wenn es in der Lehre ist und in dem Blick auf Christus und in der Ausrichtung auf Christus. Ich hoffe jetzt, dass das deswegen so lang ging, weil wir mit dem Video so lang rumgemacht haben. Ansonsten entschuldige ich mich für die lange Botschaft. Und ich möchte beten. Und ich glaube, dass es jetzt ein ziemlich wichtiger und heiliger Moment ist. Und ich glaube, dass ja auch eine Interaktion möglich und nötig ist vielleicht. Vielleicht aber auch nur im Herzen. Ich bitte, dass wir die Augen schließen. Vielleicht bist du heute hier, wie schon so oft oder immer wieder, weil dir vielleicht auch so diese Atmosphäre der Gemeinde gefällt, du gerne die Lieder hörst, dich über die Gemeinschaft freust und so weiter, das danach Kaffee trinken. Aber dieses von Christus hören, dem Retter, um den es geht in der jetzt letzten angebrochenen Zeit, das ist dir vielleicht neu. Oder du bist da und du bist zum allerersten Mal hier in einem Gottesdienst und du sagst dir, das hat mich jetzt eigentlich echt getroffen. Ich dachte irgendwie, wenn ich doch versuche mit den Mitmenschen und irgendwie mit Gott, wie auch immer der sich nennt, im Einklang zu sein, dann reicht es. Und du bist heute Morgen hier und du sagst, ich habe echt begriffen, dass ich nicht den Fokus so sehr auf Jesus hatte. Und es tut mir leid und ich möchte ihm mein ganzes Vertrauen schenken und durch dieses Vertrauen in eine ganz neue oder in eine tiefe oder in eine echte Beziehung mit Gott eintreten. Wenn du das so für dich in deinem Herzen hast, eben, ob du ein alter Hase in der Gemeinde bist oder schon oder zum ersten Mal da, solange die Augen geschlossen sind, heb mal deine Hand hoch und wir wollen beten miteinander. Wenn du das sagst, ja, ich möchte den Fokus ganz neu auf Jesus richten, um in diese Beziehung, die Verbindung mit Gott zu kommen. Wenn du das möchtest, wenn du möchtest, dass die Leute an dir einen Unterschied sehen, und du nicht mit einem Wackelkontakt durchs Leben läufst, sondern angedockt, dann heb doch mal die Hand und wir wollen beten miteinander. Ja, danke, danke. Lass uns doch miteinander aufstehen und ich möchte uns bitten, dass wir ein einladendes Gebet Jesus sprechen, wo wir Jesus einladen. Und es haben sich so 4, 5 Leute ungefähr gemeldet. Und das ist was echt Besonderes. Und es ist gerade ein bisschen Lärm, aber so ist der heutige Gottesdienst. Das soll uns nicht davon abhalten, jetzt diesen heiligen Moment noch auszunutzen. Und ich lade uns, die wir jetzt einfach da sind und wo so in der Verbindung zu dir sagen, eigentlich ist alles okay, ich freue mich und ich möchte näher zu dir wachsen. Lass uns doch mit denen, die sich jetzt gemeldet haben, zur Unterstützung, als Türöffner ein Gebet sprechen. Und zur Unterstützung der Lieben, die das jetzt vielleicht wiederholt oder zum ersten Mal machen. Herr Jesus, die Botschaft heute Morgen hat mich angesprochen. Mir ist einmal mehr bewusst geworden, dass ich ein Sünder bin und aus eigener Kraft keine Gemeinschaft mit dir haben kann. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes in die Welt gesandt wurdest, um für meine Schuld zu sterben. Bitte vergib mir meine Schuld. Hilf mir, mich von meiner Schuld abzuwenden. Gib mir die Kraft, mit Menschen in Versöhnung zu leben, wo es bisher unmöglich schien. Hilf mir, angedockt zu sein, durch die Kraft des Heiligen Geistes, an dir, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass ich einen Unterschied in dieser Welt mache. Weil du, Christus, in mir lebst, mich veränderst, ja, du hast mich lieb und du machst mir den Vater groß. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Wisst ihr, es ist so wichtig und das ist so ähnlich. So ein Gebet ist nicht, ihr dürft euch setzen, so ein Gebet ist nicht das Ende einer Zeitschiene, sondern es ist der Anfang einer Zeitschiene, einer neuen Zeitrechnung, nämlich mit Christus verbunden zu sein. Und ich bin gespannt, was Gott mit dir und mir zusammen hier auf dieser Welt nur bewegen will, dass wir die Stadt, die Nachbarschaft, in der du und ich lebst, die Menschen, die noch verloren gehen, die viele Antichristusse, die gegen Christus sind, mit unserer Liebe, mit unserem Leben in die verändernde Kraft, mit der verändernden Kraft Gottes bekannt machen und es echt Veränderung bringt. In Jesu Namen. Amen.